Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute hört ihr den zweiten Teil unserer Doppelepisode zum Thema Lügen. Und anfangen möchte ich mit ein paar Anmerkungen zum scheinbaren oder tatsächlichen Identifizieren von Lügnern. Das ist ja inzwischen bei Kommunikationstrainern und solchen, die es gerne wären, ein echter Markt. Wir hatten ja beim letzten Mal schon etwas über die Detailverliebtheit bei Erklärungen und Rechtfertigungen als Merkmal gesprochen, an dem sich Lügner erkennen lassen. Natürlich gibt es da noch einiges mehr. Es gibt ja ganze Fernsehserien, die das angebliche Erkennen von Lügnern zum Thema haben. Und natürlich gibt es auch jede Menge Redner, die in Vorträgen oder Seminaren das angebliche Erkennen von Lügen oder Lügnern lehren. Schauen wir uns doch mal an, wie es mit einigen der mutmaßlichen Identifikationskriterien in der Praxis aussieht. Eine weit verbreitete Annahme lautet ja zum Beispiel, dass ein Lügner seinem Gegenüber nicht in die Augen schauen könne. Naja, beobachte dich mal selbst, wenn du jemandem etwas erzählst, was du erlebt hast, also eine Wahrheit. Du wirst schnell feststellen, dass du deinem Gegenüber ohnehin nicht dauerhaft in die Augen schaust. In völlig normalen Gesprächen sucht der Zuhörer im Normalfall mehr Blickkontakt als der Redner. Das ist, wie gesagt, völlig normal. Es ist im Gegenteil sogar ungewöhnlich, wenn jemand, der dir etwas erzählt, dich die ganze Zeit mit ununterbrochenem Blickkontakt fixiert. Also, Blickkontakt zur Lügenerkennung ist ein schöner Mythos, ist aber für sich genommen dabei kaum eine Hilfe. Unter dem Titel Cues to Deception veröffentlichte die amerikanische Psychologin Bella DePaolo 2003 eine Meta-Analyse, in der sie 116 verschiedene Studien zum Thema Lügen auswertete. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Alle gängigen Stereotypen-Annahmen über Lügner, dass sie nervöser wären oder Blickkontakt mieden und so weiter, die treten, wenn überhaupt, in so geringem Maße auf, dass sie kaum verlässliche Angaben ermöglichen. Und dazu kommen noch individuelle Unterschiede. Also, dass manche Menschen beispielsweise vor anderen auch dann nervös werden und rot anlaufen, wenn sie die Wahrheit sagen. Und umgekehrt, dass es so gute Lügner gibt, dass sich deren Puls kein bisschen beschleunigt und sie aufrichtig wirken wie der Dalai Lama. Vor diesem Hintergrund müssen wir annehmen, dass sicher 9 von 10 Kollegen, die ernsthaft Vorträge oder Bücher darüber verkaufen, wie man Lügen erkennt, entweder bewusst Unsinn erzählen, oder auch nur angelesenes Halbwissen und Stereotype von sich geben, von denen sie meinen, dass ihre Kunden sie hören wollen. Das an sich ist natürlich dann eine schräge Situation, wenn jemand, der über Lügenerkennung spricht oder schreibt, selber lügt. Entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie. Aber was machen denn jetzt die wirklichen Profis in der Lügenerkennung? Sind das auch nur Scharlatane? Wie sieht's denn mit Gerichtspsychologen aus, die als vermeintliche Fachleute und Experten herangezogen werden, um gegebenenfalls die Lügen eines Angeklagten oder Zeugen zu identifizieren? Nun, in aller Regel schauen die sich nicht einfach diese angeblichen Cues an, die den Lügner den gängigen Annahmen entsprechend ausmachen, sondern sie hören sich den Betreffenden an. Und sie achten dabei mehr auf das, was er sagt, als auf das, wie er es tut. Eine gute Eigenschaft eines Psychologen ebenso wie eines Psychotherapeuten ist es ja ohnehin, weniger zu reden, als mehr zuhören zu können. Genau darum geht es auch hier. Und genau das ist es, was die aus Filmen bekannten Verhörspezialisten in Wirklichkeit in erster Linie tun. Sie lassen den Befragten einfach möglichst viel reden. Und dann stellen sich irgendwann die Aussagen insgesamt als schlüssig und glaubwürdig heraus, oder sie beginnen sich in Details zu widersprechen. Dazu wird zum Beispiel der Ablauf von Geschehnissen mehrfach abgefragt, um zu sehen, ob Widersprüche auftauchen. Oder es wird gerne auch mal das Geschehen rückwärts erbeten. Also in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge. Denn das fällt wirklich sehr schwer, wenn man von etwas erzählt, was man nicht wirklich erlebt hat. Aber natürlich ist auch das keine 100%ig sichere Methode. Denn wie bei allem im Leben bekommt man auch im Lügen Routine, wenn man es nur oft genug macht. Und Übung macht eben den Meister. Und je eher jemand mit dem Lügen anfängt, desto früher ist er auf meisterlichem Niveau. Das sehen wir am leichtesten bei unseren Kindern. Solange sie klein sind, sieht man ihnen jede noch so kleine Flunkerei an der Nasenspitze an, wie man so sagt. Aber früher oder später gelangen manche zu wahrer Meisterschaft. Übung macht den Meister. Die beiden Psychologinnen Chelsea Hayes und Leslie Carver von der University of California haben in einer ziemlich aktuellen Studie aus dem Jahr 2014 untersucht, wie sich Lügen Erwachsener auf Kinder auswirken. Die Studie hieß bezeichnenderweise Follow the Liar: The Effects of Adults' Lies on Children's Honesty. Die Untersuchung wurde mit rund 200 Kindern durchgeführt, die zwischen 3 und 7 Jahren alt waren. Das Versuchssetting sah so aus, dass diese Kinder in 2 Gruppen aufgeteilt wurden, die beide, was die Alters- und Geschlechterverteilung betraf, gleich waren. Man wollte natürlich solche Einflussgrößen wie Alter und Geschlecht ausschließen. Beide Gruppen wurden also getrennt und beiden wurde gesagt, sie sollten gleich in einen anderen Raum gehen. Aber die Ansage, was dort passieren sollte, war unterschiedlich. Den einen wurde gesagt, sie bekämen dort Süßigkeiten und man würde ein Spiel mit ihnen spielen. Der anderen Gruppe wurde nur das Spiel angekündigt. Tja, und der Witz war nun, dass es für beide Gruppen in dem anderen Raum zwar das Spiel, aber keine Süßigkeiten gab. Die eine Gruppe, also die, der die Süßigkeiten versprochen worden waren, wurde also vorher angelogen. Die andere Gruppe bekam mit nur dem Spiel genau das, was ihnen gesagt worden war und was sie dementsprechend erwarteten. Beide Gruppen kamen nun in diesen Nachbarraum und mit beiden wurde gespielt. Das Spiel war sehr einfach. Es ging darum, die Stimmen von bekannten Zeichentrick- und Filmfiguren zu erraten, wie dem Krümelmonster aus der Sesamstraße oder SpongeBob. Aber, und das ist jetzt der Punkt, sie sollten erraten, ohne auf einen Bildschirm zu sehen, den der Versuchsleiter vor sich hatte. Und das machten natürlich auch alle brav, so lange wie der Versuchsleiter dabei war. Aber jetzt wurde die Situation geändert. Denn bei beiden Gruppen gaben die Versuchsleiter jetzt vor, den Raum aus irgendwelchen Gründen mal kurz verlassen zu müssen. Und das taten sie auch, aber nicht ohne die Kinder darauf hinzuweisen, dass sie natürlich nicht schummeln dürften. Jedenfalls verließen die Versuchsleiter bei beiden Gruppen nun kurz den Raum, bei denen, die vorher angelogen worden waren und bei denen, die nicht angelogen wurden. Und natürlich wurde nun einerseits heimlich beobachtet, wie sich die Kinder in der Abwesenheit des Versuchsleiters verhielten. Und andererseits wurde festgestellt, wie die Kinder hinterher auf eine entsprechende Nachfrage reagierten. Was nun zunächst einmal wenig überraschend war, war, dass fast alle Kinder in beiden Gruppen die Abwesenheit des Versuchsleiters zum Spicken nutzten. Da gab es wohl in dieser Altersgruppe noch kein großes Unrechtsbewusstsein. Und das Ganze war ja auch eine recht spielerische Situation. Also, da gab es erst einmal keine Unterschiede. Anders war es allerdings, als der Versuchsleiter wieder in den Raum kam und beide Gruppen fragte, ob sie denn geschummelt hätten. Und da stellte sich jetzt heraus, dass die Kinder der Gruppe, die vorher angelogen worden war, eindeutig seltener Zugaben gemogelt zu haben. Mehr oder weniger unbewusst befolgten die Kinder hier also etwas, das in der Sozialpsychologie und Spieltheorie als Tit-for-Tat-Strategie, also wie du mir, so ich dir, bezeichnet wird. Du hast mich angelogen, also ist es auch okay, wenn ich dich anlüge. Und das sollte uns in der Kindererziehung eigentlich schon nachdenklich stimmen, wenn wir an die vielen, vielen kleinen und scheinbar harmlosen Unwahrheiten denken, die wir unseren Kindern täglich auftischen. Wir haben leider kein Geld dabei, wenn sie ein Eis wollen, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke, das verstorbene Meerschweinchen ist im Himmel und wer zu lange schielt, bei dem bleiben die Augen so stehen. Und die kleinen Engel lernen natürlich daraus. Und aus den kleinen Engeln werden dann schnell kleine Monster. Und das umso schneller, je schneller sie lernen, also je cleverer sie sind. Für dieses oben erwähnte Experiment muss man allerdings einschränkend feststellen, dass die Ergebnisse erst für die Kinder eindeutig galten, die älter als 5 Jahre waren. Die Jüngeren haben in jedem Fall fast alle zugegeben, geschummelt zu haben. Den Kleinsten fehlt offenbar noch diese Hinterlist zu lügen, bis wir sie ihnen beibringen. Die Älteren nehmen es dann eben selbst sofort nicht mehr so genau mit der Wahrheit, wenn man sie ebenfalls angelogen hat. Alles in allem scheint Lügen als solches einerseits eine sehr menschliche Eigenschaft zu sein, Zum anderen liegt die Fähigkeit dazu zwar in unseren Genen, ob wir es aber tatsächlich tun, ist eine Erziehungsfrage. Das Irritierende daran ist allerdings, dass ja kaum jemand seine Kinder bewusst zum Lügen erzieht. Das ist aber auch nicht nötig. Es reicht vollkommen, als Vorbild mit kleinen, nett gemeinten Unwahrheiten, offensichtlich falschen Komplimenten und erkennbaren Verdrehungen der Tatsachen zu fungieren. Machen wir uns nichts vor, unsere Kinder merken das und damit prägen wir sie. Wenn sie von uns nette Höflichkeitslügen lernen, freuen wir uns, aber dann sollten wir uns auch nicht wundern, wenn sie dabei noch mehr lernen. Wenn unsere Kinder solche Lügen lernen, die auf sozialem Einvernehmen beruhen, finden wir das toll. Wenn sie aber das tun, was Lernpsychologen als Generalisieren bezeichnen und ihr erlerntes Know-how auf andere Bereiche übertragen, was ja eigentlich ein Zeichen von Intelligenz ist, dann finden wir das blöd. Wir Menschen sind schon komische Tiere. Tja, das war's dann für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte wieder der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.